Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Ich begrüße euch auch von meiner Seite aus im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie eure Woche war. Ich hoffe, sie war gut. Wenn dem nicht so ist, ist es dennoch gut, dass ihr hier seid. Dass ihr hier seid und ja, euch aufrichten wollt, ausrichten wollt auf Gott, was Gott vielleicht zu sagen hat heute. Und wir wollen deswegen heute in die Bibel schauen, weitergehen in dem Buch, was wir angefangen haben, im Epheserbrief. Wir sind schon im Kapitel 4 angekommen und heute steht eigentlich laut Kapitel 4 die Einheit der Gemeinde steht an, aber die überspringen wir tatsächlich. Die Verse 1 bis 6, die hatte ich behandelt letztes Jahr am 16.11. Und wer das nachholen möchte, da habe ich über das Band der Einheit gesprochen, also was der Bibeltext hergibt. Und wer das nochmal so ein bisschen im Kontext zu bleiben hören möchte, der kann das gerne auf der Internetseite dort bei uns machen, in der Christusgemeinde Coesfeld Internetseite. Ja, und in diesem Text ging es einfach um die Einheit der Gemeinde, dass sie von Gott durch das Opfer Jesu Christi wirklich hergestellt ist und wir jetzt uns Mühe geben müssen, uns ertragen müssen und diese Einheit bewahren müssen. Ja, darum ging es zentral in diesen Versen. Und wir wollen jetzt einmal dennoch die Verse 1 bis 6 lesen, aber dann auch weitergehen bis zum Vers 16, inklusive Vers 16. Ja, ich lese einmal vor aus der Schlachter Übersetzung die Verse 1 bis 16. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Und ab jetzt kommt der Text, den wir heute behandeln werden. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist hinaufgestiegen, zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, die zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, Apostel Paulus liebt lange Sätze. Erneut werden wir daran erinnert in diesem Text, aber es ist ein Text, der wirklich, auch wenn der Satzbau lang ist, er ist sehr reich, geistlich sehr, sehr reich. Und deswegen lohnt es sich wirklich, genau hinzugucken. Und so wollen wir das heute Morgen wieder, wie gehabt, Vers für Vers durchgehen. Und hört so, als ob ihr diese Worte das erste Mal hört, damit ihr auch wirklich richtig hört. Ja, es beginnt, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe des Christus. Ja, es wird wieder eine Maßeinheit, wie letztes Mal. In der letzten Predigt hatten wir auch Maßeinheiten. Es wird wieder eine Maßeinheit aufgegriffen, diesmal das Maß der Gabe des Christus. So viel Gnade soll euch widerfahren. Und Christus hat sein Leben gegeben. Das ist die größte Gabe, die er gegeben hat. Er hat alles gegeben. Ja? Das heißt, die Gnade sei unendlich. Die Gnade sei für jeden, egal wie sein Lebenswandel bisher ausgesehen hat, wie er jetzt aussieht. Jedem Einzelnen gilt dieser Zuspruch, jedem Menschen. Und es ist wunderschön zu sehen, einfach, dass Gott keinen vergisst. Natürlich verabscheut er die Sünde, aber er liebt den Sünder so sehr, dass sein Sohn sterben musste für die Sünder, für uns, die wir sündigen. Wir sind nicht besser. Wir sind vielleicht besser dran, wenn wir die Gnade akzeptiert haben und für uns wirklich erkannt haben, dass Jesus Christus der Herr ist. Dann sind wir besser dran. Aber wir sind nicht besser als andere Sünder. Ja, und das ist einfach wunderschön zu sehen, einfach wie der Herr, nach welchem Maß er geht. Er geht nicht nach dem Maß, nach der Größe unseres Herzens, wie wir vergeben. Ja, teilweise sollen wir auch vergeben. Und so wie er auch alles gegeben hat, sollen wir auch nicht egoistisch sein und hartherzig sein, sondern wirklich uns bewusst machen, wir sind unverdient begnadigt. Unverdient. Keiner hat das Heil verdient. Keiner von uns. Und dennoch sind wir absolut gerecht. Absolut. Zu 100%. Und das ist wunderschön. In diesem Vers erinnert es uns, das Angebot der Errettung gilt allen Menschen gleichermaßen. Da ist keiner ausgenommen. Und dann beginnt der schwierigere Teil, theologisch. Im Vers 8 wollen wir mal gucken. Darum heißt es, also weil das so ist, wie es ist, weil die Gnade des Herrn letztendlich endlos ist für dein Leben, darum heißt es, er ist hinaufgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist gar nicht so einfach, dieser Vers, aber wir wollen ihn zusammen mal besser verstehen. Und dazu hilft uns Psalm 68, der Vers 19. Denn dieser Psalm 68, Vers 19, also das ist die Basis quasi dieses Verses, wir im Vers 8 gesehen haben. Ich lese den einmal vor. Also Psalm 68, den Vers 19. Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt, du hast Gaben empfangen, unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott der Herr eine Wohnung habe. Hier ist ein bisschen anders, der Vers, aber es ist so ein bisschen die Basis von diesem Vers, den wir gerade eben gelesen haben. Der erinnert sehr stark daran, ja. Und wir wollen jetzt den Vers 8 nochmal gucken, was genau es meint mit diesem hinaufgestiegen zur Höhe, jetzt wo wir den Psalm gehört haben. Um besser zu verstehen. Also er ist hinaufgestiegen zur Höhe. Die Höhe, das wird danach im Vers 9 auch erklärt. Ja, da ist es ganz klar, das geht darum, dass letztendlich Jesus Christus einmal erhöht ist auf dem Kreuz. Er wurde gekreuzigt und dann ist er, nachdem er gestorben ist, ist er auferstanden und emporgestiegen in die Herrlichkeit Gottes. Also er wurde wieder erhöht. Da, wo er vorher war, zu Rechten Gottes, ist er jetzt wieder. Und er wurde dorthin wieder zurück erhoben. Ja, er ist erhöht worden. Ja, und hier steht dann, hat Gefangene weggeführt. Und das ist jetzt, kann man kompliziert erklären, aber wir versuchen es einfach zu halten. Früher war das ein Ausdruck des Triumphes. Wenn ein König ein Land eingenommen hat, hat er Gefangene gemacht. Er hat zum Beispiel, das sehen wir auch in der Bibel, als Nebukadnezar letztendlich unter seiner Herrschaft Israel, Jerusalem eingenommen wurde, da wurden, die Israeliten, die wurden als Gefangene mitgenommen, ja. Er hat sie weggeführt, dieser König, Nebukadnezar in dem Fall. Aber auch unser Christus, er hat gesiegt. Er ist nicht gekommen, um einfach nur hier zu leben, unter uns zu dienen, sondern er hat einen geistlichen Kampf geführt. Diesen Kampf, den hat er gewonnen. Und deswegen wird dieser Ausdruck eines Siegers benutzt, der typisch hebräisch ist. Wenn ein König gewinnt, dann sagte man früher, er hat Gefangene weggeführt. Das ist ein Triumph, ein Siegeszug sozusagen des Königs. Und natürlich kann es auch noch mehr bedeuten, was ich nicht weiß. Das sind dann Spekulationen ab da. Aber das wissen wir vom historischen Kontext her und auch von dem, was die Bibel uns gibt. Ganz sicher, er hat die dunkle Macht besiegt. Er hat letztendlich dem Teufel am Kreuz, da wo der Teufel dachte, ich habe gewonnen, er ist endlich gekreuzigt, der Sohn Gottes. Er hat da in dem Moment hat er ihn besiegt und ist als erfolgreicher Sieger hervorgegangen aus diesem Kampf, der extrem hart war, extrem brutal war und ihm das Leben gekostet hat. Aber er ist auferstanden. Und dann steht hier, nachdem er die Gefangenen weggeführt hat, und dem Menschen Gaben gegeben. Und das unterscheidet sich jetzt komplett von dem, was wir gelesen haben im Psalm. Da stand, dass der König die Gaben kriegt. Aber Jesus Christus ist nicht der typische menschliche König. Er erfüllt nicht das Bild eines Königs, wie wir ihn uns vorstellen, wenn wir ans Mittelalter denken oder davor die Zeit. Nein, er ist gekommen einmal, um zu dienen, hatte ich erwähnt, aber er ist auch nicht gekommen, um zu herrschen. Er ist in die Rippe geboren worden, arme Verhältnisse. Er hat nicht die Menschen unterdrückt, er hat ihnen gedient. Und als er gestorben ist, hat er uns den Tröster hinterlassen, den Heiligen Geist, und er hat uns Gaben gegeben. Also anstatt, dass wir dem König etwas geben, hat er uns Gaben gegeben. Aber Christus hat alles umgedreht. Unser ganzes Verständnis von einem König, von einem Herrscher wird umgedreht bei Christus. Und wir dürfen nicht versuchen, ihn mit menschlichen Augen zu sehen. Er ist Gott. Er hat aus göttlicher Barmherzigkeit handeln können. Das könnte kein Mensch vollbringen, das, was er getan hat. Egal wie barmherzig, wie liebevoll du zu jemandem bist, wir sind dann doch am Ende Egoisten, die das Beste für sich wollen. Und das war beim Herrn nicht so. Er hat dem Menschen Gaben gegeben. Jetzt wollen wir weitergehen im Vers 9. Da sehen wir ja die Erklärung der Bibel jetzt zu diesem Vers 8. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Also es wird gesagt, ja, er ist emporgestiegen in den Himmel. Ja, was bedeutet das anderes, als dass er auch davor runtergekommen ist, um hochzukommen? Aber das erinnert uns, ja, er ist auf die Erde gekommen. Und hier wird auch noch beschrieben, zu den Niederungen der Erde. Nicht einfach nur zur Erde, sondern zu den Niederungen der Erde. Es war eine Erniedrigung. Eine absolute Erniedrigung für Gott, für den Sohn Gottes, Jesus Christus, dass er auf die Welt kommt, da wo die Sünde ist, da wo wir letztendlich die Natur zum Leiden bringen, uns gegenseitig bekriegen und Gewalt antun. Ja, dort ist es so, dass er da auf diese Welt runtergekommen ist, obwohl er perfekt war. Und er hat sich dennoch nicht schmutzig gemacht, als er hier kam, sondern er hat sich bewahrt. Er war sündlos. Er hat diesen Kampf nicht nur am Kreuz gekämpft, nein, er musste dem Teufel auch immer wieder widerstehen. Nicht nur die dreimal, die in der Wüste während der Fastenzeit erwähnt werden, sondern immer wieder hat Jesus Christus aufs Neue den Kampf aufgenommen. Tag für Tag sein Kreuz auf sich genommen und dem Teufel widerstanden. Mit der Schrift. Und mit der Liebe zu seinem Vater, mit dem Gehorsam zu seinem Vater. Und das ist ein riesiges Vorbild zu sehen, es geht. Es geht. Wir können auch als Christen uns bewahren, der Sünde widerstehen. Das gelingt uns nicht immer, sicherlich nicht. Wir fallen auch. Wir sind nicht vollkommen. Noch nicht. Das wird einst im Himmel werden wir vollkommen sein. Aber jetzt sind wir es nicht. Aber wir müssen und sehen hier in dem Beispiel, wir können auch hier kämpfen und dürfen es. Und Jesus war sich nicht zu schade, auf die Erde zu kommen. Aber wir sehen auch in den Niederungen der Erde, nicht nur, dass er auf diese Erde gekommen ist, sondern er ist sogar ins Totenreich hinabgestiegen für mich und für dich, um wirklich für die Sünde zu bezahlen. Er ist in den Tod gegangen. Er hat diese Schmach auch auf sich genommen. Und er war sich nicht zu schade, seine Hände durchbohren zu lassen, sich auspeitschen zu lassen, sich zu bespucken lassen und dann ja auch noch abgestochen zu werden am Ende. Nein, er hat das alles auf sich genommen, denn er wusste, es gibt nur diesen Weg, euch zu retten. Auch wenn ihr mich gerade bespuckt, danach habt ihr eine Möglichkeit, erlöst zu werden. Und ich bin mir relativ sicher, viele von diesen Menschen, die vor dem Kreuz Jesus verspotteten, waren danach unheimlich dankbar für seinen Tod, dafür, dass er das auf sich genommen hat, weil sie ihn als Herrn ja angenommen haben. Und deswegen, er ist in die Niederungen der Erde gegangen. Und das ist toll zu sehen. Jetzt Vers 10, die Erklärung geht weiter. Und der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Also Jesus Christus ist derjenige. Er ist Gott zugleich und er ist hinabgestiegen und ist wieder im Himmel, um das alles zu erfüllen, um für die Sünde komplett und vollkommen zu bezahlen. Er hat nicht gerade eben die Sünde verdeckt und man sieht sie nicht, gerade so ist es ihm gelungen. Nein, er tat das in absoluter Vollkommenheit. Die Sünde ist ein für alle Mal bezahlt, egal ob du Totschlag praktiziert hast in deinem Leben oder Vergewaltigungen. Wenn du die Vergebung Gottes in Anspruch nimmst, wird dir vergeben. Und es ist schrecklich, diese Sünden, die ich genannt habe, die sind furchtbar. Aber er hat vollkommen bezahlt. Sein Blut war heilig, so heilig, dass es sogar die schlimmsten Sünden, die wir Menschen machen, verdecken kann, auslöschen kann. Und das macht uns Mut, weiterzugehen, weil uns, ja, so, auch wenn wir fallen, jemand beiseite steht, der bereit ist, uns wieder empor aufzuheben und zu sagen, ja, ich vergebe dir. Ich vergebe dir, aber fall nicht mehr. Bleib bei mir, mach weiter. Lass dich nicht unterkriegen. Und das ist so schön, einfach zu wissen, er hat das vollkommene Opfer gebracht. Er ist nicht für ein, zwei Freunde gestorben, wie wir es manchmal auf der Erde haben, wo Menschen selbstlos sterben für andere. Der Unterschied ist, diese Menschen waren Sünder. Sie können nicht für die Sünde anderer bezahlen, weil sie selber voller Sünde sind. Und es gab gute Menschen, ja, wie Gandhi und viele weitere, die wirklich bereit waren, ihr Leben niederzulegen für andere. Aber das ist nicht das, was Jesus allein getan hat. Er hat sündlos gelebt. Das kann keiner behaupten. Das hat nie ein Mensch gemacht. Da ist Gott, Jesus Christus, die große Ausnahme. Aber es bleibt nicht bei dem, dass er uns beschenkt mit dieser unvorstellbaren, reichen Gnade. Nein, er gibt uns auch Gaben. Er gibt uns weitere Geschenke. Er will nicht nur, dass wir Errettete sind. Er will, dass wir auch im Reichtum leben. Er stattet uns aus mit dem, was wir brauchen, um ihm nachzufolgen. Er gibt uns nicht irgendwelche Befehle, die wir einfach gar nicht folgen können. Und wir versuchen als gute Christen irgendwie heilig zu sein auf Biegen und Brechen. Und dann müssen wir uns doch selber eingestehen, wir schaffen es gar nicht. Nein, er hat uns die Kraft gegeben, die Gaben gegeben, um das zu schaffen. Und das ist die Frage immer, die sich stellt bei Gaben ist, was machen wir damit? Das ist ja schön und gut, wenn du eine Gabe entdeckst. Aber was machst du mit dieser Gabe denn für Gott? Was tust du im geistlichen Bereich mit deinen Gaben? Es ist wichtig, seine Gaben, denke ich, zu kennen, sogar sehr wichtig für einen Christen. Denn ohne dass du deine Gabe kennst, kannst du halt nur limitiert oder begrenzt Gott Danke sagen für das, was er getan hat. Jesus Danke sagen. Du kannst natürlich mithelfen. Wir können alle helfen und machen, aber es ist was anderes. Diese Gaben sind ganz besondere Gaben, die wir gleich sehen werden, weil sie machen das Dankeschön für die gesamte Braut möglich. Sie sind nicht nur für die einzelne Person da, wie es Talente da sind, ja, das schöne Singen, das Zeichnen, das was weiß ich, große, gute Handwerk. Es gibt so viele Gaben, die uns Gott geben kann, so viele Talente, die uns Gott geben kann. Aber die Gaben, die wir jetzt gleich sehen werden, diese Geschenke, das sind keine natürliche Gaben. Das ist nichts, was ich habe, seitdem ich geboren bin, sondern das habe ich erst seit meiner Wiederkunft bekommen. Ja, das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden von Talenten, was jetzt kommt. Ja, lasst uns Vers 11 anschauen. Das wird jetzt sehr praktisch für Gemeinde. In Vers 11 ist es so, ich lese sie mal vor. Und er hat etliche als Apostel gegeben. Ja, das sind die Gaben. Eine Gruppe, die Apostel, die haben Gaben bekommen, der Apostel. Etliche als Propheten, wieder eine Gruppe. Etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Ja, jetzt kann man sich streiten, ob es 5 Gaben sind oder 4 Gaben sind, weil Hirten und Lehrer so zusammenstehen relativ und nicht das Etliche dazukommt, das Wort. Aber darum geht es gar nicht so stark. Lass uns mal gucken, was genau welche Gabe denn ist. Vielleicht erkennst du ja eine Gabe in jemanden oder siehst sie in dir selbst, wenn du deine Gabe nicht kennst. Nun, zunächst einmal werden die Apostel genannt. Im biblischen Sinne waren die Apostel, und die werden ja auch so genannt, waren typischerweise die Jünger Jesu. Und dann gibt es noch einen weiteren Apostel, der ist auch der Verfasser dieses Briefes, den wir durcharbeiten, das ist der Apostel Paulus, der Apostel für die Heiden. Und das ist auch spannend zu sehen. Gehört denn jetzt der Apostel Paulus dazu, zu diesen 12 Aposteln oder nicht? Judas, wissen wir ja, ist weggefallen. Das ist einfach nur eine Frage, die ich nicht beantworten werde. Aber wir sehen auch 12 Throne in den Offenbarungen. Also es ist spannend, das ist so zum Nachdenken. Ist er ein Apostel? Ist ja einer weggefahren? Einer wurde ausgelöst als Ersatz, aber galt das? Galt das nicht? Das sind so Fragen, die man sich stellen darf. Und das macht auch Spaß beim Bibelstudium. Also habt da was zu tun zu Hause, wenn ihr darauf eine Antwort haben wollt. Die Apostel waren also die 12 bis 13 Menschen, mehr nicht. Aber wenn man das Wort streng genommen betrachtet, bedeutet Apostel nicht nur einer, der ein Zeitzeuge Jesu Christi ist und mit ihm durch die Welt ging oder eine Begegnung hatte wie Apostel Paulus, kurze Zeit später, sondern es bedeutet auch Gesandter, jemand, der einen Auftrag hat, eine Art Missionar, ja, der eine Mission hat. Und das sind aber Menschen, die sich ganz stark von diesen Aposteln unterscheiden, ganz stark. Die können nicht ein Apostel Jesu Christi, das heißt von den 12, da war es so, die konnten sogar das Wort Gottes niederschreiben. Ja, die haben in einer ganz anderen Liga gespielt, Autorität Gottes direkt. Ein Apostel heutzutage, jemand, der im Auftrag einer Gemeinde eine Botschaft repräsentiert oder Menschen erreichen soll, als Missionar zum Beispiel, der redet nicht im Auftrag, in der Autorität Gottes direkt, sondern er ist redet in der Autorität der Gemeinde. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist so wichtig zu sehen, diesen Unterschied, denn heutzutage gibt es ja wieder mehrere Leute, die sagen, ich bin ein Apostel, und sie fügen Bücher zur Bibel hinzu. Das ist unbiblisch und hat nichts mit dieser Gabe mehr zu tun. Das ist ein Irrlehrer. Und das muss man auch so definieren. Also streng genommen ist die Gabe der Apostel, diese Gruppe gibt es nicht mehr. Im weiteren Sinn des Wortes kann man das noch sehen, aber an sich ist der Aposteldienst nicht mehr vorhanden, weil die Bibel vollkommen ist und abgeschlossen ist. Nun denn, wollen wir mal zu den Propheten gehen. Ja, aber das ist auch wieder eine Sache. Die Propheten sind nicht Propheten. Es gibt da auch wieder zwei Differenzierungen. Im Alten Testament war ein Prophet anders als im Neuen Testament. Das wollen wir mal gucken. Also im Alten Testament, oder ich erkläre es euch, im Alten Testament war es so, dass ein Prophet auch wieder ein Wort Gottes empfangen hat, direkt mit dem Auftrag, es jemandem weiterzugeben oder dem Volk Israel weiterzugeben. Und es war auch ein Wort Gottes, das heißt, das wurde niedergeschrieben. Das war etwas, was für die Bibel bestimmt war. Der Prophet damals hat also nicht einfach nur eine biblische Erkenntnis gehabt oder eine Vision, sondern er hat Worte Gottes bekommen, die er weitergeben musste. Das war kein schöner Job. Das war eine Gabe, die ganz schwer war. Ja, die meisten Propheten wurden gesteinigt und umgebracht, weil das, was sie gesagt haben, hat den Menschen nicht geschmeckt. Und ich denke nicht, dass das jemand unbedingt haben möchte. Das ist schon sehr, sehr hart, diese Gabe zu haben des Propheten, diesen Prophetendienst, den die Menschen damals hatten. Aber Propheten gibt es heute immer noch im Sinne des Wortes. Das Wort heißt nämlich Vorhersage. Das heißt, Menschen, die etwas vorhersagen, sind nicht Mediums oder Menschen, die plötzliche Visionen, Lichtblitze haben und dann wie Wahrsager dir deine Zukunft voraussagen werden, sondern es ist eine geistliche Gabe, in der der Mensch erkennt anhand der Schrift, dass wenn du deinen Lebensstil zum Beispiel nach rechts sich entscheidest, dann wird das und das passieren, weil die Bibel warnt uns davor und sagt uns das und das und das. Und daran haben wir noch gar nicht vielleicht gedacht. Und dann sagt uns der Mensch das mit der prophetischen Gabe, und wir haben durch ihn, durch diese Gabe, die Möglichkeit, unser Leben noch in die richtige Richtung zu lenken. Ja, also das ist, was ein prophetisches Wort anhand der Bibel heutzutage ist. Das ist eine ganz wichtige, essentielle Funktion für die Gemeinde. Die Gemeinde braucht Propheten. Hört sich so charismatisch an, aber ist es nicht. Es ist so, dass wir Menschen brauchen, die die Erkenntnis anhand der Bibel haben, zu erkennen im praktischen Leben eines Menschen, mach lieber das anders, was du vielleicht machst. Ja? Und das ist auch nicht einfach, weil so wie bei den Propheten im Alten Testament sind das keine beliebten Aufgaben. Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, ja, das und das mache ich falsch, dann werde ich schnell eingeschnappt auf dich. Ja, Es ist wichtig zu sagen, ja, ich sehe das anhand der Bibel so. Mach es doch so. Die Bibel sagt uns das so, ja. Also wenn du die Gabe hast des Propheten, ist das eine gute Anweisung. Sprich in der Autorität des Wortes, nicht in deiner. Dann sehen wir eine dritte Gruppe. Etliche als Evangelisten. Nun, heutzutage sind Evangelisten Menschen, die Räume füllen. Dann erzählen sie Menschen, wie wichtig es ist, zu Gott zu kommen. Ja, dass es essentiell ist, gläubig zu werden. Essentiell ist, in den Himmel zu kommen, anstatt in die Hölle. Das Offensichtliche, dass man Buße tun muss dafür, dass man umkehren muss, dass es einen reuen muss und dass man wirklich zu Gott betet und bittet, sein Kind zu werden. Ja, und ab diesem Zeitpunkt muss man dann letztendlich, will man auch, mit Gott leben weiterhin und sein Leben immer wieder mit dem Gebet verbinden. Herr, was willst du denn, dass ich jetzt tue, dass ich heute Morgen tue? Und so leitet uns Gott dann Stück für Stück weiter. Und das ist, ja, es ist die Gabe des Evangelisten, aber es ist nur ein Teil. Der Evangelist füllt nicht immer einen Raum voll mit Menschen. Nein, es ist auch der Mensch, dem es leicht fällt, Kontakte herzustellen zu Ungläubigen, der leicht Kontakte hat mit Menschen und dem es einfach brennt im Herzen, immer wieder zu fragen, sag mal, hast du schon von Gott gehört? Es gibt Jesus Christus, kennst du ihn? Es gibt Menschen, denen fällt das leicht. Die haben diese Durst danach, die wollen es unbedingt. Das ist auch die Gabe des Evangelisten. Der Evangelist ist nicht der große Redner, wie es heutzutage unbedingt ist. Nein, es ist jemand, der wirklich einfach ein Herz hat für die Menschen, dem es wehtut, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen ja in die Hölle kommen. Sie gehen ja nicht irgendwie verloren, sie gehen verloren für die Gnade Gottes. Und das ist der Evangelist. Und ohne einen Evangelisten bleibt die Gemeinde leer. Egal wie gut die Lehrer sind, egal wie gut die Hirten sind, die Propheten und die Apostel in dem Sinne, die außerhalb der Gemeinde eher arbeiten. Ja, also wir sehen, das ist eine ganz wichtige Gabe für die Gemeinde, dass Menschen reingeholt werden. Das kann nicht jeder. Es fällt nicht jedem gleich leicht. Man kann es auch nicht von jedem erwarten, denn es ist eine Gabe. Explizit wird es uns als die Gabe des Evangelisten gezeigt hier. Und jetzt kommen wir zu der letzten Gruppe, Hirten und Lehrer. Ja, ich nenne es als eine Gruppe, Hirten und Lehrer, weil wer ist der Hirte erstmal? Der Hirte ist jemand, dem die Gemeinde Jesu Christi, aber insbesondere auch die örtliche Gemeinde, sehr am Herzen liegt. Er ist bereit für sie, sich und seine Lebenszeit zu opfern. Er ist nicht ein Mietling, der das nur eine Zeit lang macht, sondern es brennt ihm im Herzen. Er liebt die Gemeinde. Er sieht Jesus Opfer für die Gemeinde, die Hingabe Jesu, die Liebe Jesu zu dieser Braut, ja, die er in Zukunft abholen will. Deswegen opfert er gerne und willig seine Zeit und er macht sich Gedanken über jeden Einzelnen. Er betet für jeden Einzelnen, der in die Gemeinde kommt. Das ist ein Hirte. Es ist nicht der große, mächtige Leiter, sondern es ist der große, mächtige Diener. Ja, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Das macht einen Hirten aus. Er opfert sich selbstlos für die Gemeinde und er nimmt in Kauf auch, sie zu ermahnen und von ihr nicht geliebt zu werden. Das ist auch ein Grund, eine wichtige Eigenschaft. Ein Hirte ist nicht der Beliebte. Ein Hirte ist derjenige, der sieht, die Schafe wollen zu diesem Unkraut gehen und dieses Unkraut essen und ich muss sie davon abhalten, egal, ob sie es wollen oder nicht. Das tut ihnen nicht gut, sie werden daran sterben. Und er entscheidet, jetzt ist es Zeit für den Bach, jetzt ist es Zeit für die Wiese. Er trifft diese Entscheidungen und das gibt Gott ihm. Die trifft er nicht nach Gefühl, sondern er hat eine ganz innige Beziehung zu Gott. Das ist essentiell für einen Hirten. Und wenn diese Beziehung vorhanden ist und er wirklich wie Hirte ist, dann will er die Schafe auch schützen. Und um Christen zu schützen, muss jemand zwingend Lehrer sein. Er muss sich im Wort auskennen. Er muss sie belehren. Er muss ihnen sagen, das ist Gras, das ist Unkraut. Das ist vergiftetes Wasser, das ist stilles Wasser, nicht davon trinken, das ist fließendes Wasser am Bach, davon dürft ihr trinken. Ja, nur als Beispiel, um in dem Bild zu bleiben des Hirten. Das ist wichtig für Hirten und deswegen wird es auch mit und zusammen verbunden, diese Gabe mit dem Wort. Es gehört zusammen. Aber der Lehrer ist nicht zwingend ein Hirte, deswegen ist es so eine Spannung. Also ein Bibellehrer, der der einfach leidenschaftlich die Bibel studiert und das für mehr als eine Gemeinde, das ist nicht unbedingt die Gabe, die in einer Gemeinde allein bleibt, sondern diese Gabe gilt überregional, überörtlich. Ja? Sie kann der ganzen Christenheit manchmal dienen, Erkenntnisse von Lehrern. Und das ist eine ganz besondere Gabe auch, die Gabe des Lehrers, wenn jemand hat, wenn er wirklich so intensiv das Wort studiert, aber dann, egal wie viel Erkenntnis er hat, ob es wenig ist oder viel, die übernatürliche Fähigkeit hat, diese Erkenntnis den Menschen, die es nicht verstehen können, die noch nicht so geistlich reif sind, das zu erklären, dass sie es verstehen. Das ist die Gabe des Lehrens. Und es ist schön zu sehen, dass diese Gaben gegeben worden sind. Sie sind uns gegeben, damit wir klarkommen, damit wir wirklich uns hier gegenseitig schützen können, uns aufbauen können, aufeinander Acht geben. Das sind also Gaben, die nicht gegeben worden sind, damit man selbst sich profiliert, sondern nein, die sind für diese Gemeinschaft gegeben. Die sind nicht für mich, für euch, für jemanden Einzelnen, nein, die sind für uns alle. Das ist ganz wichtig zu sehen. Und ja, ich finde das einfach sehr schön, diese Gaben, die uns Gott als Geschenke gegeben hat. Das ist wirklich ein Geschenk, dass er uns nicht ins Leben einfach so hineinlässt, ins ewige Leben, auch schon hier auf Erden hast du ja das ewige Leben, wenn du ein Kind Gottes wirst. Nein, er gibt dir auch, was du brauchst, um klarzukommen. Wir müssen allerdings diese Gaben nehmen. Wir müssen die Gaben erkennen. Das heißt, ich muss mit Jesus in Beziehung leben. Ich kann nicht einfach nur warten, ja, Herr, was ist meine Gabe, und mache meine Woche gar nichts mit Gott und rede nicht mit ihm, ich lese nicht, dann werde ich meine Gabe nie entdecken. Dann wird er auch meine Gabe nicht mir zu erkennen geben. Weil dann bin ich ungeeignet noch, um diese Gabe zu haben. Ja, ich muss ja irgendwo bereit sein zu dienen. Und lasst uns weiter gucken. Das erklärt uns jetzt so ein bisschen, wozu wir diese Gaben haben in der Gemeinde. Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Ja, es sind also ganz wichtig, es dient dem Dienen. Ja, in der Politik gibt es den Spruch, hat man deutscher Politiker gesagt, Macht, die nicht dient, missbraucht. Da wird Missbrauch betrieben. Mit Macht, die ist immer da zum Dienen. Jegliche Macht. Und das hat schon ein Politiker verstanden, der nicht ein Kind Gottes war. Dass wenn wir etwas bekommen haben und es für uns nur gebrauchen, dann werden wir es missbrauchen. So ist unsere Natur als Menschen. Und das wird uns hier nochmal ganz wichtig gesagt. Ja, es dient nicht dir, es dient zur Zurüstung der Heiligen. Natürlich, du bist auch ein Heiliger. Du bist auch zugerüstet durch die Gabe. Aber es dient nicht dir. Die Gaben, die du hast, mit denen sollst du den Heiligen dienen. Und für das Werk des Dienstes letztendlich, für Jesus Christus und für die Erbauung seines Leibes. Schön zu sehen, einfach nochmal die Erinnerung, wir sind der Leib Jesu Christi, er ist der Kopf der Gemeinde. Er sagt uns, was sein Wille ist. Nicht wir bestimmen, wo es lang geht, ob es nach rechts oder links geht. Es bestimmt der Kopf, was mein Körper macht. Nicht ich bestimme über meinen Kopf, nein, als Körper, nein, es ist andersherum. Und genau so ist dieses Bild gegeben und zu verstehen. Es ist super wichtig zu sehen auch, was das bedeutet, ist, dass jede Gemeinde, die örtliche, eine Gemeinde ist, die ja sich auch als Leib verstehen darf. Und das ist auch wichtig, sich als Gemeinde irgendwo zu schätzen. Weil oft ist es so, dass wir uns als Gemeinde als minderwertig sehen und andere Gemeinden, die haben es schon weiter, die sind schon weiter, die haben bessere Räume, was auch immer wir für Gedanken haben, wir vergleichen uns ja als Menschen so gerne und denen geht's besser, die sind weiter als wir. Aber dann, wir sind das Leib Jesu Christi, sagt uns hier die Bibel. Ja, worauf achten wir? Wir sind das Leib, wir sind eine vollwertige Gemeinschaft, die das Leib bildet. Ein Teil dieses Leibes, als örtliche Gemeinde. Und das ist schön zu sehen. Es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass diese Gaben uns gegeben werden, damit wir klarkommen als Gemeinde. Nun macht es einen kleinen Schwenker zurück zur Einheit, Vers 13. Also diese Gaben und die Zurüstung findet statt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Hier geht es wieder um die Einheit des Glaubens, ja, die sollen wir erreichen. Und die sollen wir nicht irgendwie erreichen, die sollen nicht Herr Stefan erreichen, die sollen wir alle erreichen, alle. Das heißt, der Schwächste im Glauben soll einig sein mit dem Stärksten im Glauben. Ja, um das mal zu verbildlichen, zu verdeutlichen, was hier steht, ist, dass alle notwendig sind. Nicht der eine, es reicht aus, 2, 3 starke Christen zu haben, oh, die sind Vorbilder, die sind bekannt. Nein, darum geht es nicht. Es geht um jeden einzelnen Christen in der Gemeinde. Und daran hat jede Gemeinde noch ordentlich zu arbeiten, das zu erkennen. Denn wir achten meistens auf diejenigen, die schon ein bisschen stärker vielleicht sind. Aber was ist mit denen, die gerade angefangen haben im Glauben? Ja, für die gilt das genauso. Die müssen auch zu dieser Einheit des Glaubens dazukommen und zur Erkenntnis kommen. Und das ist so wichtig. Ich möchte einfach nochmal zu den Diensten vielleicht noch was dazu sagen. Und zwar der Dienst, den machst du nicht, um wertvoll in Gottes Augen zu sein. Den machst du, um einfach Danke zu sagen. Und der Dienst ist etwas, was nicht deinen Wert bestimmt. Auch wenn du nicht dem Herrn dienst, bist du in seinen Augen wertvoll und würdig, absolut gerecht und würdig. Aber der Dienst ist die Möglichkeit, Gott Danke zu sagen. Dafür, dass er seinen Sohn gesandt hat und geschickt hat. Ja? Und wegen des Blutes, was vergossen wurde, bist du wertvoll. Das bestimmt deinen Wert. Und das ist der größte Erfolg, der größte Wert, den ein Mensch erreichen kann in diesem Leben, ist, dass du dich bekehrst. Das ist die größte Errungenschaft, die ein Mensch haben kann auf Erden. Nicht der König der Welt zu werden, nein, oder der Beliebteste, nein. Es ist, sich zu bekehren. Das ist das Größte, was du machen kannst. Denn das Blut Jesu ist dafür vergossen worden und er ist absolut heilig gewesen. Und Kind Gottes zu sein, ist der höchste Titel, den du erreichen kannst auf dieser Welt. Nicht dein Kanzlertitel oder ein Präsidententitel oder Königstitel, nein, es ist tatsächlich, ich bin Kind Gottes. Und das ist nicht, weil ich so toll bin, nein, weil Gott so toll war und so toll ist und seinen Sohn geopfert hat. Und hier sagt es nochmal, ein Leib, das heißt, wir sind alle Kinder, wir sind gleich vor Gott, wir sind gleichwertig auch, alle gleich wertvoll, alle Kinder Gottes. Das ist wunderschön, dieses Bild, das er nicht bevorzugt. Wir machen da Unterschiede. Oh, der arbeitet, den sehe ich, der macht was, der ist wichtig. Nein, alle sind wichtig, egal ob man ihn sieht oder nicht sieht, deinen Dienst. Oder ob du noch ganz am Anfang stehst mit der Erkenntnis, du bist genauso wertvoll in den Augen Gottes. Das ist schön zu wissen, einfach diese Gleichheit bei Gott. Nicht alle über einen Kamm scheren, das nicht, aber alle mit derselben Liebe. Und dennoch machen wir diese Unterschiede extrem. Weil wir Menschen sehen das, was vor Augen ist. So ist es. Und wir machen Unterschiede. Ob wir wollen oder nicht wollen, immer wieder machen wir diese Unterschiede. Und wir machen das in Wertigkeiten tatsächlich auch. Wir machen uns das schuldig und arbeiten gegen die Einheit des Glaubens oft in der Gemeinde unbewusst. Und da ist es wichtig zu erkennen, ja, es ist nicht ein theologisches Verständnis, sondern es ist essentiell zu verstehen, der Schwächste ist genauso im Geistlichen schwach, meine ich jetzt, ist genauso viel wert wie der geistlich Stärkste. Ja, das ist ganz, ganz wichtig für alle zu wissen. Und die meisten Streite, die zu einer Gemeindespaltung führen, sind nicht wegen einer Theologie, sondern es ist wegen einem Mangel in Einheit. Es ist ein Mangel in dem Verständnis, dass wir eins sind. Dass wir trotz unserer unterschiedlichen Verständnisse im Glauben eins sind. Ja, der Charismatiker, der ein Kind Gottes ist, ist genauso viel wert wie ich. Der ich nicht Charismatiker bin, da ist kein Unterschied vor Gott. Warum mache ich den Unterschied als Mensch? Wer bin ich denn? Habe ich nicht verstanden, dass wir eine Einheit sein sollen? Ich sage nicht, dass wir Dogmen überspringen und keine Ahnung, alles über einen Kamm scheren müssen, aber wir müssen aufpassen, wie wir Menschen in der örtlichen Gemeinde begegnen und dass wir uns bewusst machen, wir sind eine Einheit. Ja, der eine hat Stückwerk das erkannt, der andere das andere. Und so ist es wichtig, wirklich nicht am Mangel der Einheit und an Lieblosigkeit einfach Fehler zu machen, die zu Spaltung führen, die gegen die Einheit Gottes arbeiten. Ja, aber es soll nicht bei dieser Einheit bleiben. Wir sollen danach auch noch alle wachsen und zwar zum vollkommenen Mann werden. Es ist interessant, wie das hier so steht. Der vollkommene Mann, ich weiß nicht, was dein Bild im Kopf ist, wenn du daran denkst, ein vollkommener Mann, wie der aussieht. Das ist ein Rambo, ein ganz starker Mann, ein Mann, der viel leistet, der charmant ist, der beliebt ist, der hübsch ist. Ist das Vollkommenheit? Es ist definitiv nicht. Der vollkommene Mann ist natürlich in dem Sinne ein Symbol hier, aber er ist uns auch ein Vorbild in der Bibel gegeben. Das ist Christus höchstpersönlich. Jesus Christus, er ist der vollkommene Mann. Nicht, weil er so hübsch war oder so stark war, dafür ist er nicht bekannt geworden, sondern weil er Empathie hatte, er hat die Menschen nicht verurteilt, sondern er hat sie gewonnen für Gott, dem Vater. Er hat die Sünde verurteilt, das hat er, aber nicht die Menschen. Und wir machen genau das andersrum. Wir verurteilen die Menschen und die Sünde, das sehen wir dann, also ist der Mensch schuld. Da sehen wir einfach, wir müssen uns ändern, wir müssen vollkommen werden, so wie Christus die Menschen gesehen hat mit dieser Liebe und Hingabe und diesem Gehorsam zu Gott. Das ist keine Schwäche. Es ist keine Schwäche für einen Menschen, ob Mann oder Frau, zu weinen, sich zu freuen. Das sind natürliche Zustände, die dazu gehören. Alle Emotionen sind in Ordnung. Ja, die sind Gott gegeben, Emotionen. Und wir sehen auch, Christus hat in allen Emotionen gelebt. Er hat geweint mit denen, die Trauer hatten. Ja, da stand er nicht drüber und sagt, ach, sei doch mal Geistlicher, deine Trauer, der Mann lebt doch weiter. Ja, vielleicht ist er ja, er ist Christ gewesen, ja, wein nicht. Das ist Blödsinn. Nein, man darf trauern, man darf auch sich freuen mit den Freunden. Das ist auch nicht so, dass wenn ich jetzt ganz traurig die ganze Zeit mache, ich besonders heilig bin, weil ich so ernst bin als Gläubiger. Nein, ich darf mich auch wagen, fröhlich zu sein vorm Reden. Und Menschen herzlich begrüßen, das ist natürlich, es gehört dazu. Und das ist schön zu sehen, das ist ein vollkommener Mann, das ist Jesus Christus. Er war so vollkommen, dass er in Kauf nahm, unbeliebt zu sein. Und daran dürfen Frauen sowie Männer wachsen. Wir müssen unbeliebt sein für die Botschaft Gottes. Und nicht so stark gucken, dass wir beliebt sind. Das ist nämlich der Fehler, den wir machen. Wir wollen den Menschen gefallen, wenn wir ehrlich sind. Keiner mag es, unbeliebt zu sein. Wir mögen alle einfach die Liebe und die Zuneigung von anderen Menschen. Das ist normal. Und somit nehmen wir in Kauf, dass wir nicht die Wahrheit sagen. Und das geht halt nicht. Das ist, deswegen müssen wir wachsen. Deswegen sind diese Gaben wichtig, die uns daran erinnern. Ja, ja, ich bin nicht fertig mit meiner Reise als Christ. Egal, wo ich stehe und wie lange ich dabei bin. Ich muss weitermachen. Ich muss aufstehen, weitermachen. Und das ist schön, denn zum Maß der vollen Größe des Christus, dieses Maß der vollen Größe, hat Jesus Christus auch wieder erreicht, als er im Himmel war. Und das werden wir irgendwann auch erreichen, wenn wir Kinder Gottes sind. Dann werden wir auch emporgehoben, obwohl wir nichts getan haben, was wir als Verdienst vermerken können. Ist es so, dass wir dennoch Kinder des Allerhöchsten sind. Und das ist ein riesiges Ding einfach. Das ist unbegreiflich groß, diese Ehre, die da auf Menschen zukommt, die es nicht verdient haben. Ja. Vers 14, lasst uns mal gucken, wozu das Ganze, wozu diese Reife und diese Zurüstung durch Gaben, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also wir stehen in einer Gefahr, wird uns hier gesagt, der Gefahr was? Verwirrt zu werden, nicht zu wissen, ist das jetzt die Wahrheit oder ist es Grauzone, ist es Lüge, was ist das? Ja, wir stehen immer in dieser Gefahr, wenn wir nicht zugerüstet sind, wenn wir nicht diese Mannesreife haben, von der hier gesprochen wurde. Und deswegen dienen diese Gaben, um uns vor Augen diesen Schleier des Graus wegzunehmen und zu unterscheiden, das ist gut, das ist böse. Das will Gott überhaupt nicht. Und das geht nicht, ohne dass wir selbst auch nicht nur als Gemeinde, sondern auch selbst jeder einzelne Christ, jeder einzelne Mensch auf dem Fundament, auf Gottes Wort baut. Wir kennen nicht die Wahrheit ohne das Wort Gottes. Ohne dass wir diese Richtlinie haben, hier diesen Kompass, können wir nicht, sehen wir nicht gerade. Wir können das nicht. Das ist uns nicht gegeben, weil wir selbst drinstecken. Wir stecken dann selbst einfach bis zum Kopf in Sünde und sehen einfach nicht, ist das noch Sünde, ist das nicht Sünde? Ich verstehe es nicht. Und das ist sehr gefährlich heutzutage. Wir leben in einer Zeit, die so extrem gefährlich ist, wie sie nie zuvor war. Denn wir haben das Internet. Ja, wir haben einfach eine Zeit, wo wir vernetzt sind, wo wir direkt alles gleichzeitig sehen können an Entwicklungen auf dieser Welt, wo jeder, ob er geprüft wurde von einer Gemeinde oder nicht, das Wort Gottes weitergeben kann. Es gibt so viele Online-Prediger heutzutage, dass viele Christen einfach ganz verwirrt sind. Die wissen nicht mehr, ist das jetzt die Wahrheit? Ich habe A gehört, der hat mir gesagt, B ist die Wahrheit, dann habe ich C gehört, der sagte wiederum A und ich verstehe es nicht. Was ist jetzt die Wahrheit? Die Verwirrung ist komplett. Und am besten fragt man dann ja ChatGPT, was ist denn das jetzt? Anstatt das Wort Gottes zu dieser Quelle zurückzukehren, uns aufzuschlagen und zu gucken, ja Herr, was sagst du denn? Ich habe jetzt viele Prediger gehört, nimm mir doch diesen Blödsinn aus dem Kopf. Fördere mit dem, was Wahrheit ist. Das ist wichtig zu sehen, dass wir Selbsterkenntnis haben müssen. Es reicht nicht aus, eine Predigt, ob von mir oder jemand anderem, zu hören und dann zu sagen, ja, Gott hat zu mir geredet, ich weiß jetzt, was sein Wille ist. Du musst selber die Bibel aufschlagen und von ihm etwas hören. Es reicht nicht aus, von jemandem zu hören, die in Samarien, als die Frau, die Samariterin, gläubig wurde, da ist sie ins Dorf gegangen, in die Stadt gegangen und hat den Menschen bezeugt, was ihr passieren ist, was ihr widerfahren ist. Und sie hat den Menschen gesagt, da ist jemand, der sagt, er ist der Messias und er hat mir all meine Sünden gesagt, dass ich Hurerei betreibe. Und die Menschen sind da hingegangen, haben sich ihre Meinung selbst gebildet und sind zu der Frau gegangen und haben gesagt, ja, jetzt glauben wir nicht anhand deines Zeugnisses, sondern weil das, was er gesagt hat, er hat es uns gesagt, weil wir konnten uns unsere eigene Meinung bilden und das ist essentiell für uns Christen. Ganz, ganz wichtig. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Bibel stehen, in dem Wort Gottes. Und es ist so wichtig, anzufangen, die Bibel zu lesen. Auch wenn ich nichts verstehe, klapp sie auf, bete davor um Vergebung deiner Sünden und lies sie. Lies nicht viel, lies so viel, wie du schaffst. Nicht übertreiben und keine Ahnung, was für verrückte Ziele setzen, sondern einfach ein Stück lesen und beten dabei. Und der Herr wird dich ansprechen und wird dich überführen und wird dir die richtige Richtung zeigen. Und das bedeutet letztendlich für uns, wir müssen unsere Beziehung pflegen, um nicht unmündig zu sein, um nicht umhergetrieben zu sein, wie ein Schiff in den Wellen ohne Steuer, wo wir gar nicht mehr lenken können. Und es bedeutet auch für uns, die wir schon ein paar Jahre Christen sind, dass wir Verantwortung tragen für die jungen Christen und für die unreifen Christen, die vielleicht schon älter sind. Die gibt es auch, wie wir wissen. Und es ist wichtig zu sehen, dass die Gemeinde trägt Verantwortung. Und ich sage bewusst die Gemeinde und nicht die Gemeindeleitung, weil die Gemeindeleitung soll die Gemeinde führen. Aber sie hat nicht überall immer ihre Augen. Jeder trägt Verantwortung für die Schwachen. Jeder. Und das sehen wir im Beispiel von uns Menschen. Wir Menschen beginnen ja als Babys, dann wachsen wir auf, wir werden zu Kindern. Und Kinder, auch per Gesetz, sind Schutzbedürftige. Sie bedürfen Schutz. Genauso auch der Christ, wenn er ein junger Christ ist, er bedarf Schutz. Er sollte nicht hingehen und belehren großartig und reden und schwingen und Christus ist und reden und Menschen versuchen reinzuholen, auch wenn du brennst im Herzen. Das ist sehr, sehr gefährlich, weil du bist noch ein Kind. Du kannst weggerissen werden vom Löwen. Und dann wird man Jugendlicher vom Kindesstatus und man fängt an, die Redner zu hinterfragen. Das ist sehr gesund, den Papa zu hinterfragen. Wie lebt mein Papa? Was sagt mein Papa im Geiste? Ja, das ist so wichtig, auch das Stadium zu durchleben. Und dann, wenn man eine eigene Meinung gemacht hat und erwachsener wird, reifer wird als Christ, sieht man plötzlich, ja, ich war mal Kind und da brauchte ich echt Eltern, um auf mich aufzupassen, weil ich verloren war. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Prinzip ist auch im geistlichen Bereich so. Wir brauchen eigene Überzeugungen. Nicht Überzeugungen der Prediger annehmen, sondern eigene Überzeugungen. Ich sage nicht eine komplett eigene Theologie, nein, aber die Bestätigung der Bibel wenigstens von den Sachen, die du gehört hast, zu haben, ist wichtig. Denn die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Sie ist nicht da, wo sich die Heiligen treffen und der eine ist besser als der andere. Nein, es ist das Krankenhaus, wo wir die Schwachen verarzten, wo wir die Sünder behandeln, die wir auch selbst sind, und wieder auf die Beine kommen. Darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass wir die besseren Menschen sind. Und da können wir uns die Frage stellen, sind wir gute Ärzte als Gemeindemitglieder, als Gemeindebesucher? Sind wir Ärzte oder sind wir nur Patienten? Bist du nur gekommen, um das Wort Gottes zu hören, oder bist du auch gekommen, um jemand anderem etwas Gutes zu tun in der Gemeinde? Es ist wichtig, dass wir nicht einfach nur in die Gemeinde kommen, um bedient zu werden. Nein, wir kommen in die Gemeinde, um zu dienen, um auch selbst Ärzte zu sein. Und denn es ist auch so, es ist auffällig, es werden Evangelisationen gehalten, Menschen gehen nach vorne und sie bekehren sich und kommen nie wieder in die Gemeinde. Ja, das passiert oft, es passiert oft. Und da denke ich so, ja, das hängt auch mit unserer Pflicht zusammen, Ärzte zu sein, die wir nicht vielleicht wahrnehmen. Und da steht jeder Einzelne in Verantwortung, nicht die Gemeindeleitung allein. Das ist so wichtig zu verstehen. Vers 15, lasst uns weitergehen. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Ja, wahrhaftig in der Liebe. Die Liebe ohne Wahrheit ist nicht Liebe. Es ist wahrhaftig die Liebe. Man bleibt nur in der Liebe, wenn man auch die Wahrheit sagt. Und die Wahrheit schmerzt. Die Wahrheit ist etwas, was oft nicht schön ist. Aber es ist auch so, wenn man die Wahrheit sagt, einfach nur, weil man das gut findet, ein Hardliner ist sozusagen, dann richtet man nur Schmerz zu Leuten. Man kann riesige Schäden machen damit, mit der Wahrheit. Man kann die Wahrheit sagen und dennoch alles falsch machen, alles. Wir brauchen die Wahrheit, die ist gebunden an der Liebe. Die darf man nicht trennen. Die Wahrheit ohne die Liebe ist falsch. Ist abzulehnen. Da kommt nur Gesetzlichkeit und Pharisäertum raus und andere Irrtümer, die Gott nicht mag, die er verabscheut. Ja, er mag das überhaupt nicht, wenn wir die Wahrheit sagen und die Liebe nicht haben. Dann sei lieber leise, sag es nicht. Ohne Liebe brauchst du nicht deinen Mund öffnen und jemanden zu ermahnen. Das ist keine Ermahnung, das ist dich erheben. Das ist Gesetzlichkeit. Und das ist wichtig zu unterscheiden hier. Die Bibel unterscheidet das ganz klar. Denn Theologie kann spalten, wenn es darum geht, wer Recht hat. Nicht, was die Wahrheit ist und in Liebe die Wahrheit erkennen zusammen, sondern wer hat denn jetzt Recht? Bin ich richtig oder er richtig? Und dann geht es auf einmal um meinen Dickkopf, nicht mehr um die Wahrheit, um Gottes Wahrheit. Das ist mir dann völlig egal. Mir geht es darum, dass ich mich selbst verwirkliche mit meiner Meinung. Und das kann schnell passieren. Und da ist es wichtig, in Liebe zu bleiben, wenn wir um die Wahrheit kämpfen in der Gemeinde. Wenn wir ein Verständnis haben, was anders ist, in Liebe. Ohne Liebe ist der Kampf Eigensucht, falsch. Nun, also es ist essentiell, die Liebe. Und die Wahrheit ist auch essentiell, wie wir sehen. Sie sind untrennbar. Und ein Beispiel für uns Christen, den ich sehr stark sehe, auch in mir selbst, ist, wir sehen direkt die Sünde des anderen. Das heißt, es kann jemand neu kommen in die Gemeinde und er erwähnt so irgendwie, ja, Scheidung und so, dann ist er schon oft unten durch. Ehebruch geht ja gar nicht. Ja, früher gab es sogar die Steinigung, sagt uns das Alte Testament. Das geht doch nicht, Ehe zu brechen. Das ist ein heiliges Gut. Was für ein Mensch macht sowas? Das geht gar nicht. Anstatt den Menschen kennenzulernen und ihn für Gott zu gewinnen und dass er seine Sünden ablegt, greifen wir ihn an, weil er Sünder ist. Wobei wir selber doch Sünder sind, wie Heuchler. Ist es nicht so? Und schnell sind wir dann selbstgerecht und das müssen wir ablegen. Das ist ganz wichtig zu sehen, ja, dass wir da wirklich in dieser Liebe bleiben und nicht Menschen verurteilen, sondern Menschen für Gott gewinnen. Ja, wir müssen auch die unangenehme Wahrheit sagen, aber in Liebe. Und dann ist sie auch richtig. Da hat sie ihren Platz, die Wahrheit. Ja, und das Heranwachsen, was hier auch steht, das geht nicht, weil ich es versuche. Das wirst du nicht alleine schaffen. Du wirst nicht wachsen im Glauben von dir aus. Du wirst nur in der Liebe Gottes wachsen können. Nur wenn du durch Gott geleitet bist, wirst du wachsen. Das ist nur in ihm möglich. Alleine scheitere ich. Egal wie oft ich aufstehe, ich werde unter auch Sünden widerstehen. Du kannst einer Sünde alleine widerstehen. Aber mit Gott bist du vielleicht sogar befreit von dieser Art der Sünde und kannst weitere Schritte im Glauben gehen. Aber alleine wirst du wieder fallen und wieder fallen und wieder fallen und vielleicht nicht mal widerstehen können. Ja, in ihm bleiben ist unsere Kraft. Ja, deswegen sollen wir ja schwach sein. Nicht schwach im Glauben, schwach im Fleisch. Und nur mit der Liebe Gottes können wir auch Menschen überzeugen, dass es Gott gibt. Wir versuchen ständig mit Wissenschaft, mit unserem Verstand, den Menschen zu erklären, dass es Gott gibt. Aber die Liebe Gottes ist das, was die Menschen überführt. Ja, der Heilige Geist muss das Herz durchstechen, nicht unser Wissen durchsticht den Menschen. Das vertreibt die Menschen eher. Und deswegen müssen wir da auch weise werden. Lasst uns nun den letzten Vers anschauen. Der ist ein bisschen größer, deswegen. Der ist spannend. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt, unverbunden, durch alle Gelenke, die einander hin Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Aufbauung seiner selbst in Liebe. Ja, wenn man jetzt das, was wir alles gehört haben, kapiert hat, es anwendet, dann passiert Folgendes, dann wird die Gemeinde wachsen, dann baut Gott die Gemeinde, dann gibt Gott den Segen der Gemeinde, dann passiert Wachstum. Und die Gemeinde wächst also durch die Kraft Gottes, durch diese Gaben, die er uns gegeben hat, wächst plötzlich die Gemeinde. Sie wächst nicht dadurch, dass ich versuche, den anderen zu lieben mit meiner Kraft. Nein, dadurch wird nichts passieren, außer dass ich herausfinde, dass ich es nicht kann. Und es geht also nicht um eine oberflächliche Freundlichkeit, eine Beziehung, hallo, wie geht's, tschüss, wie war deine Woche, ja, sag's mir lieber nicht, ich habe kein Interesse daran. Nein, es geht darum, wirklich die Liebe untereinander zu pflegen, diese Gemeinschaft zu haben. Und ich denke, dass diese Liebe auch sichtbar wird, erst in der Not. Nicht da, wo es leicht ist, den anderen zu lieben, sondern da, wo es schwer wird. Da sieht man plötzlich, ob Einheit in der Gemeinde herrscht, ob es übernatürlich ist oder ob es Geschwätz ist. Denn da, wo sich Menschen reiben, da entsteht Liebe, sagt man, Sprichwort, gar nicht so verkehrt. Aber da sieht man, ob sie bereit sind, aufeinander danach zuzugehen und sich zu versöhnen. Ja? Erst da siehst du, ob es wirkliche Liebe ist, ob sie trägt oder ob sie getrennte Wege gehen. Da war keine Liebe dann. Das war dann Oberflächlichkeit. Und das ist wichtig zu sehen. Wir scheitern oft so, oh, der hat mich nicht begrüßt. Dann ist er unten durch. Es ist halt ein geistlich-kindliches Verhalten. Natürlich bist du beleidigt. Das ist menschlich, beleidigt zu sein. Ja? Ich wollte ihm gerade die Hand geben, er sieht sie und zieht weg oder so und geht weiter. Was ist das? Wer ist das? Wer denkt da, dass er ist, dass er mir in die Hand nicht reicht? Ja, man kann schnell beleidigt sein und sauer werden innerlich. Und die übernatürliche Liebe ist dann, dass man sagt, ja, ich liebe ihn trotzdem, weil ich möchte ihn sehen aus den Augen Gottes. Er macht das vielleicht, weil er irgendwie verletzt sich fühlt, der Mensch. Und das ist so wichtig zu sehen. Und wir haben ein Bild einer Gemeinde, die gut ist, was das Gegenteil ist, zu dem Bild, den die Bibel uns präsentiert, einer guten Gemeinde. Das ist oft der Fall. Lass uns mal gucken jetzt. Zwei Verse, um nicht nur im Epheser zu bleiben. Zwei Verse, Kapitel 3 in den Offenbarungen, Vers 8. Da wird wirklich eine gute Gemeinde aus der Sicht Gottes, aus dem Urteil Gottes beschrieben. Vers 8, Offenbarung Kapitel 3, das ist die Gemeinde in Philadelphia. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ich finde das so schön, dass hier steht, es ist keine Riesengemeinde. Es ist eine kleine Kraft, hat gereicht. Um Gott zu gefallen, brauchst du nicht die Riesenkraft. Du brauchst nicht die Bäume ausreißen dieser Welt. Nein, du brauchst diese kleine Kraft, die Treue. Egal, welche deine Zahl ist als Gemeinde, kleine Kraft beschreibt auch nicht eine riesige Zahl, eine Schar. Nein, eine kleine Gemeinde. Das ist in Gottes Augen eine gute Gemeinde. Es ist nicht die große Gemeinde, wo alle Dienste geregelt sind, wo die Technik optimiert ist, wo die Menschen einer schöner als der andere ist und sie so perfekte Reden schwingen können. Das ist irrelevant bei Gott. Er sieht das Herz. Oh, das ist schwarz. Was will der da vorne? Der hat nicht mal gebetet zu mir. Ja, also Gott beurteilt uns ganz anders. Nicht von dem, was wir sagen, sondern wie wir sind. Im Herzen her. Er sieht das Herz. Und wir sehen halt das vor Augen. Und dann sagen wir, boah, das ist eine große Gemeinde. Was macht die denn so richtig, dass sie groß ist? Und wir sind immer noch so klein. Wie kann das sein? Aber wir sehen hier die kleine Kraft. Und Gott sagt, die wird nicht überwunden, diese Kraft. Die gefällt mir. Und das ist so schön und ermutigend. Also es ist nicht verkehrt, eine große Gemeinde zu haben, aber sie ist nicht unbedingt richtig. Sie braucht mindestens eine kleine Kraft, diese große Gemeinde. Und da geht es um die geistliche Kraft. Es geht nicht um eine Zahl der Menschen. Das ist so wichtig zu sehen. Wir sehen allerdings das Gegenteil in der Menschheitsgeschichte. Wir bauen uns Kirchen, die groß sind. Ja, großer Turm bedeutet großer Glauben. Wir haben einen großen Gott. Wir sind gute Christen. Große Gemeinde gebaut. Ja, wir haben viel geschafft. Wir sind eine tolle Gemeinde. Gott beurteilt uns Menschen ganz anders. Er hat einen ganz anderen Maßstab. Das ist völlig irrelevant, ob der Turm groß ist oder klein ist. Wenn die Besucher oder diejenigen, die da hingehen, sich treffen, schwarze Herzen haben und nicht in der Beziehung zu Gott gehen, dann kann es manchmal sein, dass es eine gigantisch große Gemeinde ist, aber es ist eine Gemeinde, die keine ist. Gott beachtet diese Gemeinde dann nicht. Und da ist es wichtig, also sich zu hinterfragen mit dem Verständnis, was ich habe. Lass uns noch einen weiteren Vers gucken, der auch sehr ermutigend ist in den Offenbarungen. Kapitel 7, Vers 9. Ich lese ihn einmal vor. Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die zählen konnten, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen, waren in ihren Händen. Das zeigt uns so ein Bild der Zukunft im Himmel. Und da ist dann die globale Gemeinde, nicht die örtliche, sondern alle Gemeinden jederzeit kommen zusammen und es ist eine große Schar. Da ist es dann eine große Schar. Hier wird uns das Bild einer großen Schar gezeigt. Aber auf Erden ist das nicht unbedingt so, dass wir eine große Schar sind. Es wird über die kleine Herde in der Bibel gesprochen, über die kleine Kraft. Es wird nicht über die Riesenmenge gesprochen. Wenn wir zurückgehen zur ersten Gemeinde und sie angucken, wie die erste Gemeinde war, das ist oft unser Vorbild. Die erste Gemeinde, das muss ja alles richtig gewesen sein. Wie lange war sie denn groß? Sie hatte circa 20.000 Mitglieder. Aber für wie lange? Gott hat sie zerschlagen, dass sie kleine Scharen werden, dass sie kleine Herden sind weltweit. Denn er wollte streuen, er wollte überall das Evangelium haben. Es geht nicht darum, dass wir eine große Gemeinde, reiche Gemeinde werden. Das will Gott nicht. Gott will eine treue Gemeinde, eine kleine Schar, die ihm folgt. Und je früher wir das verstehen, desto gesünder ist es, weil wir sind beeinflusst von unserem Umfeld. In den Firmen muss Gewinnmaximierung betrieben werden. Wir müssen das Höchste erreichen, das Beste rausholen. Das ist nicht das Richtige für die Gemeinde. Das Prinzip ist nicht das Prinzip der Gemeinde. Das ist ungeistlich. Es funktioniert und es ist wichtig für Firmen, wenn sie erfolgreich sein wollen, aber nicht für Gemeinde. Für Gemeinde ist Buße und Zurückkehren in Demut zu Gott wichtig. Und das ist das, was einfach so Mut macht, finde ich, wenn wir hier das sehen, in der Bibel, dass wirklich die kleine Kraft da ist. Und ja, das sehen wir auch bei den Jüngern Jesu. Es waren große Scharen, die Jesus nachgefolgt sind. Und sie nannten sich auch die Jünger Jesu. Aber sie blieben nicht bei Jesus. Sie haben sich abgewandt von ihm, als er ihnen eine zu harte Botschaft sagte. Die Wahrheit war zu heftig. Obwohl er es in Liebe gesagt hat, um ihre Seelen zu erretten, haben sie ihm Nein gesagt und sind weggegangen. Und das passiert in der Nachfolge auch. Es sind die wenigen, die nachfolgen. Die meisten stören sich an dieser Botschaft. Wenn die Botschaft auf offene Ohren und offene Herzen trifft und aufgeht, dann preist den Herrn. Aber das ist die Ausnahme. Zu Gericht meistens. Jesus hat wie viele Menschen bekehrt? Er hat zu Gericht gepredigt. Ja, und es zählt nicht diese Quantität, es zählt wirklich die Qualität in der Beziehung, die ich habe zu Gott. Und das sehen wir auch im Bild eines Ackers. Das ist das letzte Beispiel. Mal im Acker draußen, sagen wir mal, der hat 100 Quadratmeter, ist winzig, aber er hat keine Steine, er hat kein Unkraut. Warum? Weil die Arbeiter über diesen Acker ständig laufen. Und er ist mega ergiebig. Daneben ist ein 1000 Hektar Acker, ein Riesending. Aber das ist verwahrlost. Sieht gigantisch aus. Und da wird auch gestreut. Ich sage euch, in dem kleinen Acker wird es besser zugehen als in dem großen. Da wird das Unkraut das ersticken, das, was da gepflanzt wurde. Und deswegen, es ist ein wichtiges Bild zu verstehen, wir als Gemeinde müssen an der Geistlichkeit arbeiten, nicht so sehr am System der Gemeinde. Und das ist das Schöne, was hier auch dieser Text hervorhebt. Dafür sind diese Gaben uns gegeben, dafür ist die Einheit gegeben, damit wir Fehler machen und Lektionen lernen. Fehler gehören dazu. Wir sind nicht Christen, weil wir vollkommen sind, sondern weil wir unvollkommen sind. Und die Erinnerung, Jesus kam, um zu dienen. So auch wir wollen dienen. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann bete zu ihm, dann fordere ihn heraus, ob er wirklich da ist. Wenn du ihn kennst, dann kehr immer wieder um zu ihm. Das ist das Beste, was du machen kannst. Mögen wir alle wirklich wachsen, wie es die Bibel sagt, und zu dieser Mannesreife kommen. Amen.